Okay, also mein Name ist Andreas Bog und ich wollte heute etwas über Lisp-Machines erzählen. Eine Familie von Computern, die mal am MIT in den späten 70ern entwickelt wurde, von der es einige kommerzielle Spin-offs gab und die dann Anfang der 90er eingegangen ist. Und es gibt viele Leute, die sagen, dass das die tollsten Computer waren, die jemals gebaut wurden. Und ich versuche heute mal ein bisschen fortzuführen, warum Leute dieser Auffassung sind, was sie gemeint haben könnten und wie schön doch die Welt sein könnte, wenn wir nicht irgendwie in C geschriebene Unix-Clones hätten als Betriebssysteme. Oh Scheiße, das ist ungünstig. Ich sehe entweder den Bildschirm oder euch nicht. Ich entscheide mich mal für den Bildschirm. Okay, ein bisschen was zu der Geschichte der Maschinen. Wie gesagt, am MIT ging es los und es gab damals einen Lisp-Compiler namens MacZuma, der unter anderem auf Multics lief und irgendwann wurde da auch mal ein Editor namens Emacs entwickelt, hat sicherlich der eine oder andere schon gehört. Ist ganz spannend. Der Original Emacs war ein Satz von Teco-Makros. Teco war so ein ganz grauenhafter Editor gegen den VI, der reinste Luxus ist, so seitenbasiert. Also man hat immer 24 Zeilen reingeladen, konnte die bearbeiten, konnte es rausschreiben, konnte sich die nächsten 24 Zeilen reinladen. Und weil das schlimm war, haben sie damals Emacs erfunden. Und irgendwann war das halt zu schwierig, zu komplex und überhaupt zu lästig, diesen Code zu maintainen. Und dann gab es einen Rewrite von Emacs, in dem die ganzen grundlegenden Routinen, also die Display-Routinen, die Edit-Routinen für die Buffer-Verwaltung in Lisp geschrieben war und auch die Erweiterung Lisp geschrieben. Und zwar in einem richtigen Lisp, das auch compiled wurde. Also nicht, wie man es heute von GNU-Emacs kennt, wo es einen in C geschriebenen Kern gibt, plus einen Lisp-Interpreter für die Erweiterung. Nein, da war es so, dass das ganze System integriert war. Das heißt, Editor, Compiler, war alles dasselbe, alles eine Umgebung, alles in Lisp geschrieben. Und irgendwann haben sie sich am MIT hingesetzt und haben eine Maschine entwickelt, auf der dann das Lisp quasi auf der nackten Hardware lief, wo also auch das Betriebssystem in Lisp geschrieben war. Also viele Leute kennen den Witz irgendwie, ja, Emacs wäre ja gern sein eigenes Betriebssystem. Das ist nur halb lustig, weil sowas gab es. Und das war dann das Lisp-Maschinen-Betriebssystem, das es später gab. Also der Editor auf den Lisp-Maschinen, auf den allerersten, der hieß eine stand für eine is not Emacs. Und das, was wir hier vor uns sehen, das ist eine Maschine der Firma Symbolics, aufbauend auf diese MIT-Entwicklung. Und das Betriebssystem heißt Genera und da heißt der Editor 2. 2 steht für 2, was eine initially. Nicht vom Stuhl fallen. Ja, soweit so gut. Das Besondere an diesen Geräten ist halt, dass das gesamte System von vorn bis hinten in Lisp geschrieben ist und dass auch zu sämtlichen Komponenten der Source Code verfügbar ist. Das heißt, irgendwie, ich sehe hier einen wunderschönen Login-Screen in Bunt und erwarte jetzt ein Kommando von mir. Und das Erste, was man da tun kann, ist einen Lisp-Ausdruck eingeben. Das heißt, sowas wie fast. 2 mal 3 ist 6. Hurra, es kann es. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal ein bisschen bei diesem Command-Prozessor an. Und zwar haben wir ja in modernen Shells so einige nette Features, wie zum Beispiel Tab-Completion und so. Das ist alles mal auf den Lisp-Maschinen für diesen Command-Prozessor und überhaupt für alle Umgebungen erfunden worden. auch von den Ciscos kennt man das auch. Und wer schon mal so eine Cisco verwendet hat, weiß, dass es da auch ein bisschen komfortabler ist, weil sind Kommandos mehrteilig. Und so sind die auch hier. Man kann also sagen Show, dann drückt man Space und dann wird es completed, Directory. Und das Schöne ist, dass diese Kommandos integriert sind. Das heißt, der Command-Prozessor weiß, da folgt jetzt ein Argument. Dieses Argument muss ein File sein, schlägt mir da einen Default-Wert vor. Kann ich also sagen, liste mir mal L Doppelpunkt größer als das Root-Verzeichnis von der Platte L. Okay, ich muss mich noch einloggen, das ist hier ganz einfach. Man gibt nämlich seinen Namen ein. Nach dem Passwort wird man nicht gefragt. Okay, da haben wir das Directory-Listing. Jetzt kommen schon mal die interessanten Unterschiede. Das System weiß nämlich, dass es da gerade einen File-Namen ausgegeben hat und man kann jetzt mit diesem File-Namen kontextsensitiv Sachen tun. Man sieht vielleicht die unterste Zeile. Da sind verschiedene Sachen zu sehen, nämlich zum Beispiel, was die Maus jetzt tut. Also Maus left sagt Show File, Maus right öffnet mir das Menü. Was haben wir denn hier mal Schönes? Das hier ist ein kleines Lisp-Programmchen, das können wir uns ja mal angucken. Also ich kann entweder draufklicken, kann aber genauso gut sagen Show File. Und es gibt natürlich auch Completion für die Filenamen. Oder ich kann sagen Edit File und bekomme dann als Default schon das File, was ich mir vorher angeguckt habe. Das hier ist jetzt ZMAX, das ist also der Editor, der um das Editor Package 2 drumherum gewickelt ist und funktioniert genauso, wie man das von Emacs kennt. Mit einem kleinen Unterschied, diese Meta-X-Kommandos, die man ja von Emacs kennt, das sind, die funktionieren jetzt genauso, wie auch die Kommandos in der Shell funktioniert haben. Das heißt Space statt Bindestrich und kann auch jederzeit Help drücken. Bekommt dann eine Liste der Kommandos, die da ausgeführt werden können. Ich werde immer leiser. Das mit dem Mikrofon ist so ein Problem. Ich brauche beide Hände zum Tippen. Es gibt hier. Doch, da gibt es. Ich hoffe, so ist besser. Ist das alt? Das kann ich tun. So, jetzt besser? Gut. Prima. Okay, soweit so gut. Jetzt kommen wir zu den lustigen Sachen. Ich gehe wieder zurück in meinen Lisp-Listener und gebe jetzt mal, sagen wir mal, 0 durch 0 ein. Okay, sehr bemerkenswert. Erstens, es crasht nicht. Es wird eine Exception geworfen und was man da unten sieht, ist eine Liste von Restarts. Das heißt, es handelt sich dabei um Möglichkeiten, die mir das System vorschlägt, wie man jetzt mit der Situation umgehen kann. Und diese Restarts sind auch abhängig von der Exception, die da geworfen wurde. Und also man sieht jetzt hier mit Super A oder Resume kann ich einfach einen Wert stattdessen zurückgeben. Ich kann es nochmal versuchen auszuführen. Ich kann in die Top-Level-Loop des Programms, also in das Lisp-Business zurückgehen, also wieder zurück auf den Command-Prompt quasi. Oder ich kann sagen, starte mal den ganzen Prozess neu. Und das könnte ich jetzt tun. Was ich aber auch tun kann, ist mir einen Stacktrace anzeigen zu lassen. Wenn ich wüsste, wie das Kommando heißt, ich habe es vergessen. Heißt es nicht Backtrace? Dann vielleicht. Ach, herrje. Okay, ich habe es vergessen, aber das macht nichts, weil dieses System ist komplett durchdokumentiert und mit Source Code versehen. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz in den Document Examiner. Das ist das Dokumentensystem. Ist, also dafür, dass das System in den 80ern geschrieben wurde, ist es, finde ich, schon relativ fortgeschritten. Es schafft es zum Beispiel, hier so eine Art Hypertext anzuzeigen, der hinterher genauso aussieht wie der Ausdruck. Und dann sage ich mal, Show Candidates, Backtrace. Mal gucken, ob ich was finde. Ah, da ist das Kommando. Show Backtrace, Ctrl B. Okay, zurück in den Lisp Listener. Show Backtrace. Okay, und da haben wir nämlich den Stack Trace von der Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist. Nämlich hier in der Command Loop Eval Function, ganz offensichtlich. Und da kann ich jetzt auch wieder mit der rechten Maustaste draufklicken. Und kann sagen, oh, Disassemble klingt spannend, machen wir mal. Jo, ist, okay, ich habe mich leider mit dem Assembler noch nicht sehr auseinandersetzen können, aber er funktioniert im Prinzip so, wie man das von klassischen CPUs auch kennt, das heißt, es gibt da eine ALU, es gibt Register, es gibt vor allen Dingen einen Stack. Die Unterschiede zu einer klassischen Rechnerarchitektur liegen eigentlich darin, dass es Unterstützung für Garbage Collection gibt. Also der Memory Manager hat sogenannte Read Barriers. Da kann man sagen, wenn jemand auf diese Page zugreift, sag mir bitte Bescheid. Das ist sehr wichtig für einige Garbage Collection Algorithmen. Und es gibt dynamisches Type Checking. Und ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale CPU. Okay, ich kann mir aber nicht nur das Disassembly anzeigen lassen, sondern ich kann mir auch sagen wir mal den Source Code anzeigen lassen. Man sieht hier unten übrigens, was er gerade tut. So diese Balken bedeuten jeweils, bin gerade am Pagen, bin gerade am Garbage Collection oder Lesen. Okay, das ist die Command Loop Eval Function. Das ist also die Top-Level-Funktion, die da gerade das Division by Zero gemacht hat, die nämlich einfach das, was ich eingegeben habe, in einem bestimmten Kontext evaluiert, also ein Eval übergibt. Da ist dann der eigentliche Fehler aufgetreten. Wo wir jetzt aber hier schon mal mitten in dem Source-Code sind, könnten wir uns mal überlegen, Eval. Eval ist doch bestimmt auch irgendwo implementiert. Können wir draufgehen? Dann drücke ich Meta-Punkt. Sagt der Edit Definition Default Eval, genau, die möchte ich sehen. Ja, also es ist eine Maschine aus den frühen 90ern, damals als ihr noch alle C64 hattet, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist es ein bisschen langsam. Okay, da oben ist die Definition für Eval. Und so kann man sich eigentlich durch das ganze System durchklicken. Es gibt also keine Stelle, die nicht zugänglich wäre, wo es keinen Source Code gäbe. Und man kommt da vor allen Dingen auch sehr, sehr einfach durch sämtliche Symbole, die es gibt, sind durchinitiiert. Und man kann halt auch jetzt hier eine Änderung durchführen in so einer Funktion, das kurz compilen und das laufende Image neu reinladen. Also ich erzähle ganz gerne die Geschichte. Ich war mit der Maschine auf einem Vintage Computing Festival und Hans hatte eine VEX dabei und hat dann OpenVM S7 drauf installiert und ich habe für die Maschine auch einen DECnet-Stack gefunden. Dachte mir, oh prima, wäre doch toll, wenn man sich mal irgendwie per DECnet, per Telnet von der Disk-Maschine auf einer VEX einloggen könnte. War dann leider nicht ganz so einfach. Ich probierte es aus, kriegte auch so einen Stack-Trace an den Kopf geworfen. Hatte ich die Maschine gerade 2 Tage. Habe ich, okay, ein bisschen auf dem Stack-Trace rumgeklickt, bin dann in der Funktion gelandet, habe festgestellt, aha, da nimmt er gerade das Paket auseinander, das ist der Parser für das Paket und er fragt dann eine Versionsnummer ab, und zwar, ob sie 3.0 ist oder 4.0 oder 4.4. Rannte also zum nächstbesten VMS-Guru und der sagte, ja, aus der Zeit, wo die Maschine herstammt, das könnte die Versionsnummer von dem VMS sein. Was steht denn da drin? Okay, ein bisschen später habe ich rausgekriegt, in dem Paket, was da drin stand, Gucken, ob ich es jetzt hier finde. Stand an der Stelle eine 7. Und Hans bestätigte mir auch, ja, da läuft OpenVMS 7 und das müsste eigentlich kompatibel sein. Okay, habe ich also angefangen, da in dem Source Code rumzuhacken, habe den Check, ob es größer, ob es gleich 4.4 ist, auf ein, ist es vielleicht auch Version 7 geändert, konnte dann mit dem Paket, das da gerade angekommen war, die geänderte Funktion gleich weiter testen. Also es ist so, wenn dann eine Exception geworfen wird, bei C++ ist es so, da wird erst der Stack abgeräumt, und dann wird der Exception-Händler aufgerufen. Bei Lisp und bei Dylan ist es andersrum. Da wird erst der Händler aufgerufen und der Händler kann dann entscheiden, ob er einen Non-Local Exit verwendet, um den Stack aufzuräumen oder nicht. Das heißt, hier in unserem Stack-Trace, dieses 0 durch 0, was ich da aufgerufen habe, das ist immer noch aktiv. Das heißt, ich könnte das jetzt quasi im laufenden Prozess fixen und weiterlaufen lassen. Genau, show arguments with which the frame was called. Ja, muss ich zugeben, das da habe ich eingegeben. Kann man die, man kommt doch bestimmt da auch irgendwie ran. Und zwar, wenn man sagt, set the current frame, müsste ja eigentlich, da hatten wir den Source Code, genau, form hieß der Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt hier form eingebe, genau, da ist mein 0.0. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Stelle tatsächlich in dem dynamischen Environment von der Funktion mit genau den Bindings, wie die Funktion aufgerufen wurde, Code testen. Das heißt, ich kann jetzt anfangen hinzugehen, zu sagen, was haben wir denn hier, was tut der denn da? Der ruft da eval form environment auf. Können wir sozusagen auch mal tun. Muss man sich dran gewöhnen, Backspace ist links. Ach, schade. Okay. Und interessanterweise, wenn man sich jetzt hier die Restarts anguckt, da gibt es jetzt einmal die Möglichkeit, also es ist im Debugger ein Fehler aufgetreten, ich bin in der nächsten Ebene gelandet, kann jetzt sagen irgendwie, okay, das war nichts, schmeiß mich mal bitte zurück in den Debugger, indem ich einfach Abort drücke. Okay. Und was man sich noch alles anzeigen lassen kann. Eieieiei, den Stack. Und selbstredend kann man auch hier wieder drauf rumklicken. Wir können also mal uns angucken, was das da ist. Ein Object Inspector, okay, das sieht ein bisschen langweilig aus, dieses Object. Ah, okay. Man muss hier Exit sagen. Vielleicht ist das hier spannender. Auch nicht wirklich. Okay. Ja, also das Schöne an dem System ist halt, man kann quasi sofort an allen Stellen eingreifen, sich das laufende System angucken, am laufenden System rumbasteln. Und das ist etwas, was ich bei Linux wirklich schmerzlich vermisse. Das Ding wirft mir einen Ups um die Ohren. Und dann muss ich erstmal neu booten und muss mir in irgendwelchen Listings raussuchen, welche Funktion das jetzt war. Und dann habe ich, wenn ich Glück habe, einen Core-Dump auf Platte, in dem ich was nachgucken kann. Und wenn ich Pech habe, muss ich über irgendwelchen C-Funktionen meditieren, was da denn jetzt schiefgegangen sein könnte. Das ist hier halt alles nicht so. Man kann sich da direkt durchklicken. Okay, das System hat eigentlich alle Features gehabt, die man so von einem Computer in der Zeit erwartet. Es gab einen Mailreader. Ich sagte, es gab einen Mailreader. Das Ding sprach also SMTP, es sprach FTP, NFS, es gibt einen X11-Server, es gibt einen X11-Client. Also man kann das in einem durchschnittlichen, später 80er-Jahre heterogenen IT-Umfeld wunderbar verwenden. Heutzutage stört es ein bisschen, dass es keinen Webbrowser gibt. Es gibt aber sehr wohl einen Webserver, der CL-HTTPD, der in Common Lisp geschriebene HTTPD, wird nach wie vor auf Symbolics-Maschinen entwickelt. Und ist auch verfügbar und läuft. Und ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, es mal auszuprobieren, weil es dann doch so ein bisschen Fummelarbeit ist. Genau, das ist noch sehr interessant. Es funktioniert alles eigentlich so, wie man sich das auf anderen Betriebssystemen auch vorstellt, im Großen und Ganzen. Es gibt also Prozesse. Ein Unterschied ist der, es gibt kein Virtual Memory, sondern es haben alle Adresse den gleichen Adressbereich. Alle Prozesse teilen sich denselben Address Range. Es gibt nur einen Address Range im ganzen System. Wenn man aus der Unix- und C-Welt oder vielleicht auch von MS-DOS kommt, fasst man sich sofort an den Kopf und denkt, oh meine Güte, wie soll das je stabil laufen? Und der Witz ist, es läuft trotzdem stabil, weil die allermeiste Software ja bloß Lisp verwendet. Also die Primitiven, mit denen man sich quasi sein Environment zerschießen kann, sowas wie Pointer-Arithmetik in C oder Buffer-Overflows, das kann da in der Regel nicht passieren. Es gibt nur sehr, sehr wenige Bereiche, wo sogenannte Subprimitiven verwendet werden, also wo man etwas aufrufen kann, mit dem man den Stand des Systems modifizieren kann, sodass es inkonsistent werden könnte. Das betrifft so Bereiche wie das Memory-Management, das Prozessmanagement. Ist völlig klar, die müssen hinter den Kulissen anfangen, Daten durch die Gegend zu schieben. Das ist aber nur vergleichsweise wenig Code. Und der allergrößte Teil des Codes, die ganzen User-Anwendungen, die da laufen, können quasi das System nicht zum Absturz bringen. Man kriegt da immer einen Stacktrace. Man kann anfangen und komische Variablen auf komische Dinge setzen. Also wenn man zum Beispiel die Scheduler-Variablen setzt, dann geht das auch schief. Dagegen gibt es keinen Schutz. Also das ist ein Single-User-System, was da einmal drauf läuft, kann dann irgendwie auch von hinten durch die Brust ins Auge überall rankommen. Es ist aber so, dass die meisten, die Programme, die drauf laufen, zumindest das System nicht aus Versehen lahmlegen können. Da muss man schon arbeiten für. Es gibt da eine MMU, ja. Es gab zwei Architekturen bei Symbolics. Angefangen hat das alles mal mit den sogenannten G-Maschinen. Das waren 36-Bit-Words, also 36-Bit-Breite. Später gab es die I-Machines, die Ivories. Da waren dann statt irgendwie drei großer Boards, auf denen die CPU war, die CPU integriert. Die hatten 48-Bit. Von diesen 36-Bit waren 4-Bit Type-Tag. Das heißt, es blieben 32-Bit für Integer übrig. Beziehungsweise bei Pointern hat man 4 weitere Bit für den Type-Tag verwendet und hatte dann 28-Bit-Pointer. Das heißt insgesamt 512 Megaworte adressierbar in dem System. Und konzeptionell ist es so, dass quasi der Swap der eigentliche Speicher ist und der Hauptspeicher ist nur der Cache für den Swap, grob gesprochen. Es gibt eine MMU. Diese MMU ist sogar noch ein bisschen schlauer als die MMU in normalen Systemen, weil sie halt mit sehr feiner Granularität sowas wie Write Barriers und Read Barriers unterstützt für die Garbage Collection. Es gibt auch so Sachen wie Invisible Pointers, das heißt, man kann eine Speicherstelle einen Wert reinschreiben, der bedeutet, nö, hier findest du das Objekt doch nicht, lauf mal noch dem Pointer hinterher. Das haben sie halt gebraucht, um am Anfang möglichst leicht inkrementelle Moving Collectors zu implementieren. Man hat das Objekt halt an eine andere Stelle getan, hat an die alte Stelle einen Pointer getan, musste dann nicht im ganzen System nach Pointern suchen, die noch an die alte Stelle für das Objekt zeigen, sondern konnte sich damit Zeit lassen, bis man mit seinem Garbage Collection Durchlauf einmal durch war. Das Memory Management System, genau, das sehen wir hier. Das ist unterteilt in verschiedene sogenannte Areas, die verschiedenes Verhalten zeigen. Und zum Beispiel, ob da Garbage Collection drin gemacht wird oder nicht, ob das Areas sind, die Pointer enthalten können, also die, wo der Collector durchlaufen muss, den Pointer hinterherlaufen muss oder nicht, ob das vielleicht ein I.O. Range ist und so weiter und so fort. Also eine Liste durchgeht, so ziemlich jedes, alles was passieren kann, hat seine eigene Area. Genau, hier kann man sich die verschiedenen Flags angucken. NoScav heißt zum Beispiel, da läuft der Scavenger nicht durch, also wird der Garbage Collector nicht aktiv. Wired heißt, dass es eine Memory Mapped Range ist, mit dem man da spricht. Und Fixed Size heißt, dass man die Größe nicht ändern kann. Und wenn wir uns hier sowas angucken, die Symbol Area ist also die Area, in denen die Symbole gespeichert werden, die Symboltabelle von dem Lisp. Und wie man hier sieht, wird die Garbage Collected. Der Garbage Collector ist ein sogenannter Generational Garbage Collector. Das heißt, wenn der rumläuft und alte Objekte einsammelt, fasst er nicht immer alles an, sondern neu allozierte Objekte werden öfter mal getestet und je älter die Objekte werden, desto weiter werden sie quasi nach unten getan und desto länger wird nicht überprüft, ob man das Objekt noch braucht oder nicht. Es wird auch, wenn man so ein System aufsetzt, hat man einmal sein gebootstrapptes Image und kann dann quasi inkrementell zu dem Image Änderungen dazu saven. Kann ich auch mal zeigen, wenn wir jetzt endlich hier mal aus dem Debugger rausgehen. FAP ist der Frontend-Prozessor, das ist quasi der Bootloader des Systems. Und der hat ein eigenes Filesystem. Das ist also, dieses FAP-Filesystem ist nicht hierarchisch, das ist einfach flach. Und da liegt dann aber das eigentliche Lisp-Maschinen-Filesystem drin. Okay. Wir sehen hier, das ist das Image, was gerade geladen ist, das Genera 8.3. Und das hier sind inkrementelle Saves zu den Images. Die also sozusagen das hier plus die Änderung, plus die Änderung, plus die Änderung. Ja, und wenn man so einen inkrementellen Save macht, dann sagt man vorher, also bevor man Save World sagt, sagt man Optimize World. Also es ist auch alles sehr ein euphorisches System, das einen positiv zum Leben einstellt, Save World. Und was bei Optimize World gemacht wird, ist, dass er da nochmal eine Garbage Collection macht und die Objekte abspeichert und die als müssen nicht mehr gescannt werden markiert, weil die sind ja immer da, weil die auch beim nächsten Booten wiederkommen und garantiert referenziert sind, weil es wurde ja direkt davor Garbage Collected. Das heißt, gerade was Memory Management angeht, wurde da eigentlich sehr bahnbrechende Entwicklungsarbeit geleistet. Wen das interessiert, die Leute, die das Memory Management Design für die Symbolic Machine gemacht haben, haben später bei Harlequin für den Common Lisp Compiler und den Dylan Compiler ein Garbage Collection System namens MPS implementiert. Und das ist eigentlich State of the Art, was Garbage Collection angeht. Das ist mittlerweile in großen Teilen Open Source, man kann es runterladen, sich angucken. Da stecken sowas wie 30 Mannjahre Memory Management Erfahrung drin. Auch viele der Ideen findet man wieder, also diese Areas zum Beispiel mit verschiedenen Attributen, wo dann verschiedene Kollektoren drin laufen können und so weiter und so fort. Funktioniert denn Telnet oder wie haben wir den Kommentar dazu verstehen? Ja, natürlich funktioniert Telnet. Wenn jemand ein Ethernet-Kabel hat, dann können wir das auch ausprobieren. Frage an die Technik, gibt es hier Ethernet? Ich fürchte nicht. Lustig ist, wie man das konfiguriert. Und zwar gibt es da einen sogenannten Namespace, eine Namespace-Datenbank. Und in diesem Namespace-Datenbank gibt es verschiedene Objekttypen. Es gibt also Hosts und Namespaces und Sites und noch ein paar mehr Sachen. Und wenn man auf der Maschine jetzt einen Service freischalten will, dann tut man das, indem man das Host-Objekt editiert. Kann das mal vorführen? Sage also Edit Namespace Object Host. Dieser Rechner heißt Lisp. Jo, da ist er. Da wird also die Site eingestellt, das heißt, zu welchem Cluster von Rechnern quasi der Rechner gehört. Hier die Adressen, die Address Family. Das Chaos-Netz ist sozusagen das MIT-eigene Netz, das sie damals erfunden haben. Und das ist auch so das, was da standardmäßig für Networking genommen wird bei den Lisp-Machines. Und es gibt halt auch TCP-IP. Es gibt DECnet und vielleicht auch noch ein, zwei Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Und hier sind die Services aufgelistet. Da ist immer Login, also welcher Dienst da angeboten wird, über welches Netz und welches Protokoll. Das heißt, das hier heißt, man kann sich über das Protokoll SubDub über Netzwerk Chaos auf dem Rechner einloggen. Genauso kann man sich über Telnet über Netzchaos auf dem Rechner einloggen. Und wenn ich möchte, dass man sich per Telnet über TCP/IP auf dem Rechner einloggen kann, dann kann ich das hier eingeben. Ich kann sagen Login, Internet, Telnet. Dann sage ich Save Object. So, ja, und jetzt kann man sich da per Telnet einloggen auf der Kiste. Man muss bloß ein Netzwerkkabel reinstöpseln. Oh. Das müsste doch aber funktionieren. Ah, nee, stimmt. Das ist auch völlig richtig. Man muss schreiben Login TCP Telnet. Save Object. Besser. Okay, und also das Bemerkenswerte ist, ob jetzt der Namespace-Server, der dieses Namespace-Objekt surft, bei mir lokal auf der Maschine liegt oder ob ich den übers Netz erreiche, merke ich beim Editieren nicht und das merkt auch der Host selber nicht. Das heißt, wenn ich ein Cluster von Dingern habe, sagen wir mal 50 Maschinen, ich halte einen Rechner, der ist mein Namespace-Server und wenn ich möchte, dass ein bestimmter Rechner per Telnet erreichbar ist, muss ich mich nicht auf dem einloggen und das da freischalten, sondern es reicht aus, wenn ich auf dem zentralen Namespace-Server in dem Namespace-Objekt für die Maschine diesen Dienst freischalte. Und dieser Eintrag dient auch gleichzeitig als, als Advertisement für den Dienst. Das heißt, alle Maschinen wissen jetzt auch, dass den Nameserver fragen, dass der Host Lisp in der Lage ist, auf TCP einen Telnet-Login entgegenzunehmen. Ja, sonstige bemerkenswerte Geschichten. Was man vielleicht noch erzählen kann zu der Command-Line, ist, dass es da sowas wie ein Current Working Directory nicht gibt, sondern es gibt immer das, was man zuletzt bearbeitet hat. Und wenn man dann einen neuen Pfadnamen, neuen Filenamen eintippt, dann mergt der quasi das, was man getippt hat, in das File mit rein. So ein Name sieht immer aus, also das hier ist der sogenannte Host. Das können verschiedene Sachen sein. Also FAT0 ist jetzt tatsächlich die physikalisch angeschlossene Platte. Fab 1 die andere Platte. Auf diesem Fab 0 liegt jetzt irgendwo müsste da das Fallsystem liegen. Ich sehe es nicht, macht es aber auch nichts. Dann der Rechner selber heißt ja Lisp und das heißt, ich kann mir auch angucken, was auf dem Host Lisp für Files da sind. Das ist, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon.
Kurze Unterbrechung, Bemerkung an den Vortragen, du hast noch 20 Minuten.
20 Minuten, okay. Okay, das L ist jetzt der Short Host Name für das Lisp. Wenn wir zurück in den Namespace Editor gehen, sehen wir hier, es gibt hier einen Short Name für die Maschine und den kann ich hier einfach direkt auch als alternativen Host Name verwenden. Also hinter dem Host kommt ein Doppelpunkt. Und der Host kann auch sowas sein wie einen FTP-Server oder einen NFS-Server oder ähnliches File-Sharing. Das funktioniert alles über dasselbe Interface. Das größte als ist der Pfadseparator, ist ein ganz normales hierarchisches Dateisystem. Dann haben wir hier Sternchen, Punkt, Sternchen, Punkt, Newest. Da wird es auch wieder spannend. Sternchen, das erste Sternchen steht für den File-Namen. Sowas wie das hier oder das oder das. Das hinter dem ersten Punkt ist der Typ und das dahinter ist die Versionsnummer. Es ist also so, dass das System Versioning unterstützt. Jedes Mal, wenn ich einen File anfasse, wird ein neues File erzeugt und das kriegt eine neue Versionsnummer. Und Punkt Newest ist ein Magic, also quasi eine Regular Expression, die auf die höchste Zahl am Ende referenziert. Ist furchtbar praktisch, gerade für diese Config-Files hier. Also in local.boot wird konfiguriert, welches dieser Images ich jetzt hier lade und was da sonst noch initialisiert wird. Und wenn man das gelegentlich anfasst, dann hat man halt gleich 15 Versionen da rumzuliegen, muss sich da auch nicht weiter drum kümmern, muss nicht irgendwie erstmal anfangen, CVS aufzusetzen, sondern ist halt einfach da. Und auch wenn man Änderungen an seinen Dateien macht, wird dann halt eine alte Version abgespeichert. Und naja, man kann sagen, ist man halt selber schuld, wenn man einen File löscht, aber ich wette, das ist jedem schon mal passiert, dass er aus Versehen das File gelöscht hat oder eine Änderung in der Config-Datei gemacht hat und sich nicht mehr erinnern konnte, was man da jetzt zurückändern muss und so weiter und so fort. Also auch da ist vieles sehr durchdacht. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was zu den Anwendungen erzählen, die auf den Rechnern liefen. Die Maschinen waren sehr beliebt bei Leuten, die KI gemacht haben oder 3D-Grafik. So, wenn man sich erinnert, in den 80er Jahren gab es die ersten animierten Tagesschau-Logos im Fernsehen zu sehen. Die wurden auf solchen Symbolics-Maschinen gemacht. Die gab es mit Frame-Buffer-Interface. Es gab da eine 3D-Grafik dazu, die S-Graphics hieß das. Die gibt es auch noch immer noch in drei Generationen später. Die Firma hieß dann, das Produkt hieß Nendo. Also für die N64, die Spiele wurden zum Beispiel noch mit dieser Software gemodelt, als sie längst nicht mehr auf Lisp-Machines lief. Es gab jede Menge Expertensysteme dafür, die so Sachen gemacht haben wie medizinische Diagnoseunterstützung. Das heißt, man sagt, okay, hat Fieber, Ausschlag und schwitzt und dann sagt das Gerät, na, der muss dringend mal einen Doktor sehen. Also ein bisschen besser war es schon. Er arbeitet zusammen mit dem Arzt Behandlungsvorschläge, also quasi eine Art interaktives Lexikon für Leute, die sich damit auskennen. Expertensysteme zum Ölsuchen wurden da verwendet. Das allererste Intrusion Detection System, das gebaut wurde, lief auf so einer Symbolics Lisp Machine. Zwar wird sich ja der eine oder andere erinnern können, dass es da am National Center for Supercomputing NCSA einen kleinen Zwischenfall gab mit irgendwie Leuten, die auch mal diesem Verein hier angehört haben. Jedenfalls gab es da eine Multics-Installation, das System hieß Dockmaster und sie hatten da mal Besuch. Und dann wurde, ich glaube, das war das SRI damit beauftragt, ein Intrusion Detection System zu ermitteln. Die haben damals wirklich viel Geld draufgeschmissen. Also es war irgendwie ein 2- bis 3-stelliges Millionenprojekt. Und haben ein Intrusion Detection System geschrieben, das Verhaltensanalyse macht, das also typisches Benutzerverhalten erkennt und anhand von atypischem Benutzerverhalten Alarmmeldungen generiert. So, ist rot geworden, tippt dir ein, sowas. Das war immerhin 1988. Also da, selbst heute sind solche Intrusion Detection Systeme, die Verhaltensanalyse machen, noch relativ state of the art und hat auch nicht wirklich jeder im Einsatz. Und damals wurden diese Maschinen verwendet. Eine relativ interessante Diskussion, wenn diese Maschinen so toll waren und so flexibel und so gut und von allen eingesetzt wurden, warum sind sie dann ausgestorben? Da gibt es mehrere Verschwörungstheorien für. Ein plausibler Grund ist sicherlich, dass die Maschinen sehr teuer waren. Also Anfang der 80er Jahre, als die 3600er Generation da war, da wurde halt ein Motorola 68000 als Frontend-Prozessor verwendet. Das heißt, der hatte nichts anderes zu tun, als nach dem Einschalten das Image in die CPU reinzuladen und sie einzuschalten und sie zu resetten. Und das war zu einer Zeit, als Leute ganze Workstations um so eine Motorola 68000 CPU gebaut haben. Und dementsprechend teuer waren die Dinger auch. Die Maschine, die hier steht, hat original wohl mal sowas wie, naja, so ein Macintosh, ein Quadra 59 hat alleine 10.000 Mark gekostet. Die Karte zum Reinstecken nochmal 20.000 Mark. Also es waren schon wirkliche High-High-High-End-Systeme. Und die Unis hatten natürlich alle Lisp-Machines, aber irgendwann kam Sun daher. Und Suns waren einfach viel, viel billiger. Und da haben die Universitäten natürlich Suns gekauft. Und ich denke, das war ein wichtiger Faktor. Und ein anderer wichtiger Faktor war, denke ich mal, der relativ laxe Umgang in den frühen 80ern mit den Unix-Quellen. Da hatten halt irgendwie zwei, drei Hippies bei AT&T für die PDP-7, die sie da noch rumzustehen hatten, mal ein Betriebssystem geschrieben, damit sie Space Wars spielen können, damit das in dem Process Accounting auf ihrem Multics nicht auffällt und der Chef keine dummen Fragen stellt, weil da wird jede Minute Rechenzeit dann hinterher der Abteilung in Rechnung gestellt und da kommen sie halt in Erklärungsnot, was dieses Prozess haben. Und deswegen haben sie Unix geschrieben, haben das dann an Universitäten verschickt, weil irgendwie, guck mal, wir haben hier für PDP-7 so ein Betriebssystem und irgendwie könnt ihr mal haben und Source ist auch dabei und guckt euch das mal an. Und so hat sich Unix dann auch verbreitet. Also das war das, was an den Universitäten die Leute sich angeguckt haben, weil es einfach da war, weil es verfügbar war. Dann wurden Suns gekauft, weil sie billig waren. Und irgendwann haben sie dann auch die Unix-Rechner rausgeschmissen und durch Windows-Computer ersetzt. Und dann wurde alles ganz, ganz grauenhaft, weil die waren nämlich noch billiger. Dann fragt man sich natürlich, warum haben die Maschinen dann nicht billiger gebaut? Und die Antwort ist, weil sie es nicht nötig hatten. Die haben die Computer halt lange Zeit weiterverkauft ans Militär und irgendwann war es einfach zu spät, das noch zu retten und dann haben sie halt irgendwie, solange sie damit noch Geld machen konnten, Geld gemacht. Firma Symbolics ist 1993 als letzte der vier Firmen, die eine Lizenz vom MIT für Lisp-Maschinen hat, pleite gegangen. Und es gab aber einen Käufer der Assets und die Firma existiert immer noch. Also die Maschine, die ich da habe, habe ich vor einem Jahr von den Überresten von Symbolics gekauft. Es gibt da noch einen Mitarbeiter, der Teilzeit da noch was macht und der halt gelegentlich mal in ein Lager fährt und Maschinen austauscht und so weiter und so fort. Und es gibt auch für Alphas einen Emulator für die Maschinen, sogenannte Open Genera. Und das verkaufen die auch nach wie vor. Es kostet $5,000 und das treibt wohl zumindest die Kosten, die sie noch haben, ein. Also das existieren durchaus noch Abnehmer, trotz der etwas seltsamen Preispolitik. Und im Grunde genommen ist das auch das System, wegen dem Richard Stallman damals angefangen hat, sich die GPL auszudenken und selber Software zu schreiben. Weil diese Lisp-Machines wurden halt mal von den Hackern am MIT entwickelt. Dann hat das MIT kommerzielle Lizenzen verteilt und quasi nicht mehr jedem erlaubt, daran mitzuspielen, weiterzuarbeiten und die Änderungen zu verteilen. Nur hat sich Richard Stallman wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, als er seinen Emacs programmiert hat. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist halt kein compiledes Lisp, sondern es ist interpretiert. Der Kern des Editors selber ist in C geschrieben, nicht in Lisp. Auch viele der schickeren Features gibt es nicht, die es damals schon gab und so weiter und so fort. War also alles nicht toll. Hat aber dank des evolutionär günstigeren Ansatzes überlebt, konnte halt nicht pleite gehen und gibt es deswegen immer noch. Und Ja, mein großer Wunsch ist es eigentlich, dass man so ein System mal in Open Source auf die Beine stellen kann. Also von Grund auf mal ein neues System zu schreiben, diesen ganzen C-Quatsch und dieses Unix und dieses Windows und alles mal wegzuwerfen, weil wenn wir ehrlich sind, so richtig viel stabiler ist es Linux auch nicht. Ein bisschen, gebe ich ja zu. Und man kann in den Source gucken, kann es fixen, kann sich furchtbar darüber aufregen, dass es schon wieder gecrashed ist. Aber letzten Endes ist es nicht die Lösung. Und ich fand den Effekt, als ich da zwei Tage davor war und in der Lage war, plötzlich im Netzwerkcode Sachen zu fixen, das fand ich sehr bemerkenswert. Und das ist ein ganz unglaublicher Produktivitätssprung. Und es ist einfach jammerschade, wie viel Produktivität nach wie vor schlechter Software hinterhergeworfen wird. Ich denke, das ist so mit schlechter Software, das ist wie mit schlechtem Geld, da sollte man kein gutes Geld und auch keine gute Arbeitszeit hinterherwerfen, sondern es endlich mal anfangen, neu zu machen. Schick wäre es natürlich, wenn man sich eine ganze Hardware drumherum bauen könnte, also das ist so ein bisschen der Traum, die CPU zu reproduzieren und vielleicht auf ein FPGA zu tun oder ein ASIC, aber zumindest schon mal anzufangen, ein Betriebssystem zu schreiben in einer Higher-Level-Programming-Language, wo man auch mal eben irgendjemanden einen Treiber schreiben lassen kann, ohne dass das gleich Auswirkungen auf die Systemstabilität hat. Wo man nicht befürchten muss, dass nur weil der irgendein Stückchen unwichtigen Code geschrieben hat, nicht der Superguru mit 20 Jahren Erfahrung ist, da plötzlich Buffer-Overflows drin sind, man Software, die eigentlich nützlich wäre, nicht einsetzen kann, weil sie ein Sicherheitsrisiko ist. All das halte ich halt für ein Problem. Und ich finde es schön, dass ich hier noch in der Lage bin, vorzuführen, dass es auch anders geht, dass es nicht bloß ein Wunschtraum ist. Okay, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, wir haben noch 10 Minuten, die zu beantworten. Und ansonsten steht die Maschine nachher auch wieder im Hackcenter und ihr seid herzlich eingeladen, da mal ein bisschen mit rumzuspielen.
Ich habe da eine ganz einfache Frage. Ist das jetzt ein Mac oder ist das jetzt eine Lisp-Maschine? Weil er bootet ja mit einem Mac OS.
Ich kann sie gleich nochmal ausschalten und auseinanderschrauben. Das ist eine Nubus-Karte, auf der die eigentliche Lisp-Maschine drauf ist. Und der Mac ist sozusagen auch wieder bloß der Frontend-Computer, der halt irgendwie Grafik-I.O. bereitstellt. Es war die billigste Variante, an so eine Maschine ranzukommen. Es gibt die auch noch als Standalone-Maschinen mit VME-Bus. Und da ist aber der Preis $3,500. Also wohl bemerkt, das, was man derzeit für so eine Maschine zahlt, nicht das, was man damals bezahlt hat. Und wenn man einen Frame-Buffer dazu haben will, zahlt man 5.000. Die gibt es aber auch.
Das System, so wie du es demonstriert hast, ist ziemlich mausintensiv und hat ja auch ein Window-Management offenbar direkt eingebaut als ein System-Feature. Wie gut lässt es sich dann über Terminal-Verbindungen nutzen?
Also über so eine Standard-Telnet-Verbindung ist eher unbequem. Du kannst ja nachher mal das Keyboard angucken. Da sind halt so lustige Tasten drauf wie also Control, Shift, Meta, Super, Hyper, Symbol und Local. Kommt man ja fast noch ein bisschen mit klar. Aber dann gibt es hier noch so Tasten wie zum Beispiel Abort und Resume, was wirklich hilfreich ist. Und Help und Complete. Man kann also quasi überall im System Help drücken und kriegt eine Hilfe. Complete für die Command-Line-Completion. Sehr interessant finde ich auch, dass es nicht nur einfach Return gibt, sondern es gibt Return, Line und End. Sehr feinsinniger Unterschied, der einem deutlich wird, wenn man sich mal überlegt, man hat so eine Bildschirmmaske vor sich mit mehreren mehrzeiligen Texteingabefeldern. Dann ist es ein Unterschied, ob ich in dem Texteingabefeld, in dem ich gerade bin, ein Newline einfügen möchte oder ob ich sagen will, ich bin mit diesem Texteingabefeld fertig und möchte zum nächsten Texteingabefeld gehen oder ob ich sagen möchte, ich bin mit dem gesamten Formular fertig und möchte das jetzt so abschicken. Deswegen gibt es nicht nur einen Return, sondern drei. Außerdem gibt es oben meine Lieblingstasten, die Quadrattaste, die Kreistaste und die Dreiecktaste. Die sind nämlich frei belegbar. Also es geht, wenn man das, wenn man SubDub verwendet, um sich einzuloggen, also das Symbolics eigene Remote Login, dann hat man diese Tasten auch alle zur Verfügung. Deswegen gibt es die Local-Taste, weil die Local-Taste sagt dann irgendwie, ich möchte jetzt diese Aktion lokal bei mir ausführen und nicht auf dem Rechner, auf dem ich eingeloggt bin. Ansonsten ja zum Thema Maus und Keyboard, das ist ein sehr keyboardlastiges Interface. Also das ist alles so implementiert, wenn ich hier was anklicken kann, dann führe ich damit immer ein Kommando aus, das ich stattdessen auch eingeben kann. Also man sieht jetzt hier, ich bin mit der Maus über diesem Pfeil und unten in der dritten Zeile von unten steht Maus L, also für Maus Left, Show File. Das heißt, an dieses Stückchen Bildschirmausschnitt ist das Kommando Show File gebunden. Und ich kann alles auch über die Tastatur machen. Ich kann es vor allem auch sehr schnell über die Tastatur machen. Also als ich gestern ins Hack Center kam, saß einer unserer eingereisten amerikanischen Freunde vor dem Rechner und hat darauf rumgetippt. Und der hat 10 davon im Keller und kennt auch die ganzen Entwickler. Und das merkte man, weil der war unglaublich schnell damit. Das ist, also man merkt es schon, wenn man 2-3 Tage davor sitzt, dass die Completion überall und kontextsensitiv und immer Hilfe, dass das sehr, sehr viel hilft, dass man da sehr, sehr schnell sich an den Command-Line-Interface gewöhnt und auch sehr schnell effizient damit ist.
Ja, mich würde interessieren, das ist ja jetzt noch so ein System, was vom Guten im Menschen ausgeht, so wie ich das sehe. Wenn du das jetzt GPL neu schreiben würdest, wie würdest du denn da die Sicherheit reinprokeln in dieses Konzept? Im Moment ist das ja alles so eine Code-Matsche, was natürlich viele Vorteile hat, so IPC oder so kann man sich wahrscheinlich mehr oder weniger schenken.
Ja, gibt's nicht. Man macht einfach einen Function-Call und übergibt einen Pointer.
Ja, aber wie würdest du das dann, wie würdest du da auch Sicherheit reinbauen?
Also eine Frage ist natürlich immer, was man unter Sicherheit versteht. Das Gerät ist konzeptionell eine Single-User-Maschine, wo man sagt, Sicherheit heißt Sicherheit gegen das, was von außen kommt. Als Bill Clinton noch Präsident war, lief der Webserver des Weißen Hauses auf so einer Listmaschine. Der wurde meines Wissens auch genau 0-mal geroutet. Also das geht schon. Also für bestimmte Interpretationen von sicher ist das Ding sicher. Also als Servermaschine oder als Single-User-Maschine ist es okay. Natürlich muss man über das Argument Sicherheit nachdenken. Und sinnvoll ist es an der Stelle, quasi die Sicherheitsgrenzen an die Grenzen zwischen den Packages in der Source Language zu legen. Also man hat ja die Interfaces zu den Objekten laufen ja durch ein Package durch, von dem man Symbole importiert, mit dem man dann auf das Objekt zugreifen kann. Also so wie das ist unter C, wenn man den Pointer hat, hat man gewonnen, weil dann kann man irgendwie in der binären Repräsentation rumschreiben. So ist das ja nicht in Lisp, sondern da gibt es Getter und Setter und die werden hier exportiert oder nicht. Und man kann die MMU verwenden, um da zusätzlich das zu enforcen, also zu sagen, okay, die Programmiersprache bietet mir diese Sicherheit schön und gut, aber um das Risiko zu verringern, sorge ich jetzt zusätzlich dafür, dass wenn irgendein Modul aktiv ist, auch nur der Speicher tatsächlich physikalisch gemappt ist, der dem Modul quasi gehört. Und wenn ich halt einen Pointer eines anderen Moduls in der Hand habe, muss ich da erstmal einen Call reinmachen, wenn ich da Daten raushaben möchte. Also so kann man auch eine Multi-User-Sicherheit oder eine Sandbox-Umgebung realisieren.
Was für eine Art von Lisp ist denn das? Hier. Was für eine Art von Lisp ist denn das, auf dem das Ganze dann programmiert wird? Weil das Lisp, das ich kenne, mit dem möchte man eigentlich lieber nicht programmieren, wegen dieser dynamischen Bindungsgeschichte von Namen.
Was da drauf läuft, ist gemischt. Das ist zu großen Teilen Zeta-Lisp. Zeta-Lisp ist das Lisp-Machine-Lisp, das da entwickelt wurde, das aus Mac-Lisp quasi weiterentwickelt wurde, das nichts mit dem Macintosh zu tun hatte, aber verwendet wurde, um Maxima zu compilen, was die einzige Anwendung war für Lisp lange Zeit. Und zusätzlich gibt es Common Lisp, also der Compiler unterstützt mehrere Lisps. Es ist auch ein C und ein Prolog und ein Pascal-Compiler mit dabei, inklusive Sourcen übrigens.
Ja, mich würde interessieren, inwiefern Smalltalk-Maschinen und Lisp-Maschinen verwandt sind.
Es gab mal von Xerox eine Reihe von Maschinen, die Inter-Lisp D-Maschinen hießen die, glaube ich. Da lief sowohl Smalltalk als auch Lisp drauf. Und einige der Probleme, die man da hat, sind verwandt. Also zum Beispiel dynamische Typen müssen unterstützt werden, Garbage Collection muss unterstützt werden. Das ist eigentlich von der Hardware-Architektur nahe beieinander liegt. Das Betriebssystem ist halt ein anderes. Okay, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich nochmal. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich über den nahezu vollständigen Source Code dieses Systems verfüge und es nach deutschem Recht nicht illegal ist, da für private Zwecke Kopien zur Verfügung zu stellen.